Hallo und herzlich willkommen zum SciFaith-Podcast, der sich mit Themen rund um die Vereinbarkeit von Glaube und Wissenschaft auseinandersetzt. Ich bin Josua Göcking und ihr hört den Podcast von SciFaith. Folge 69 – Holographische Dualität. Wir haben ja in einer der letzten Episoden haben wir das Thema Quantengravitation schon aufgegriffen und haben uns einfach angeschaut, was so das Problem ist bei Quantengravitation, warum wir noch keine funktionierende oder noch keine etablierte Theorie der Quantengravitation haben. Und wir gehen gleich darauf ein, was wir da gesehen haben, aber heute wollen wir schon mal als Vorschau, werden wir da weiter drauf eingehen. Wir werden uns anschauen, was es da für einen theoretischen Formalismus gibt, der gerade im Bereich von Stringtheorie und diesen Theorien interessant wird und auch, wo man sagt, selbst wenn diese Theorie nicht zutreffend ist, ist das einfach ein Toolkit oder eine Formulierung, die sehr hilfreich ist und die uns viele Dinge gelehrt hat, die sogar, wenn Stringtheorie nicht zutreffend sein sollte, sie trotzdem zu einem Mehrwert machen lassen, die auch immer wieder in dem Bereich als ein Argument vorgebracht wird. Genau, da redet man dann oft von einer ADS/CFT oder ausgeschrieben wäre das Anti-De Sitter Conformal Field Theory. Das ist oft der Term, der da benutzt wird. Und wir werden heute uns ein bisschen anschauen, was es darum geht, was der andere Begriff dafür ist, holographische Dualität, was das genau bedeutet. Und genau, aber wir fangen jetzt erstmal an, wo sind wir beim letzten Mal bei Quantengravitation, wo sind wir da stehen geblieben? Wir haben gesehen, dass wenn wir, wie wir es bei normalen Teilchenphysiktheorien machen, wo wir einfach diese Quantenfeldtheorien haben und die uns dann aufbauen, sagen, okay, wir haben dann Austauschteilchen und wo wir diese Austauschteilchen dann zum Teil ja auch dafür ausführen, um diese Unendlichkeiten, die in den Theorien auftreten, um die einfach wegzubekommen, wegzurenommieren, wie der Teilchenphysikbegriff ist. Wenn wir das Gleiche für eine Gravitationstheorie machen würden, dann würde das Teilchen, das wir dafür brauchen, dieses Austauschteilchen, würde so schwer werden, dass in seiner Umgebung ein schwarzes Loch erzeugt werden würden. Also man merkt, merkt, da stimmt noch irgendwas nicht. Und was man auch merkt, ist, dass irgendwie das ganze Problem mit Gravitation sehr eng verwoben ist mit schwarzen Löchern. Das merkt man auch, wenn man allgemeine Relativitätstheorie studiert. Da kommen dann sehr schnell schwarze Löcher auf, weil es einfach schwarze Löcher werden erst von der allgemeinen Relativitätstheorie vorhergesagt. Das heißt, sie kommen erst dadurch rein, dass man diese Theorie hat und sind einfach damit streng verwoben. Es sind einfach viele Beispiele, die in der allgemeinen Relativitätstheorie auftreten, die man sich anschaut. Wenn man die Gleichung löst, kommt man immer zu diesen unterschiedlichen schwarzen Löchern, die man da haben kann. Und deswegen ist die Betrachtung von schwarzen Löchern in dem Kontext sehr interessant. Und das Problem bei den schwarzen Löchern, das haben wir auch das letzte Mal gehabt, ist, dass sie sich nicht beschreiben lassen. Das ist eine Singularität. Man kann wirklich nicht beschreiben, was da genau vor sich geht. Und deswegen verliert man Informationen. Es lohnt sich. Es bringt nichts, wenn man jetzt sagen würde, okay, dieses Austausch, das wäre dann ein schwarzes Loch, sagt man, ja, ist es halt ein schwarzes Loch? Nein, wir können das dann nicht mehr beschreiben, wir können die Theorie damit dann nicht mehr beschreiben. Und dieser Mechanismus oder dieses Konzept der holographischen Dualität kann hier vielleicht Abhilfe schaffen. Das ist so die Aussicht, die man da hat. Und das wollen wir ein bisschen uns anschauen. Und dafür müssen wir uns erstmal ein bisschen anschauen, was schwarze Löcher genau sind oder was meinen wir damit. Und die einfachsten schwarzen Löcher sind die aus der Lösung der Einsteinschen Feldgleichung von Schwarzschild herauskommen, die sogenannten Schwarzschild-schwarze Löcher. Und aus denen kann man, also wenn man die Gleichung aufstellt, sieht man, da gibt es diesen sogenannten Schwarzschild-Radius. Und das ist der Radius, bei dem der Ereignishorizont liegt. Also was man von einem schwarzen Loch wissen sollte, ist, das ist erstmal, das hat einen gewissen Bereich, Radius oder einfach eine Kugel, die von diesem Radius umspannt wird. Und diesen Bereich nennt man den Ereignishorizont. Also wenn man diesen Bereich übertreten würde, kann man das schwarze Loch nicht mehr verlassen. Egal wie schnell man ist, nicht mal Licht kommt aus diesem Ereignishorizont mehr raus. Also alles, was dahinter liegt, kommt nicht mehr raus. Deswegen wird es auch als ein schwarzes Loch bezeichnet, weil es einfach schwarz ist, dunkel ist, kein Licht kommt raus. Das ist so eine der Eigenschaften, die so ein schwarzes Loch hat und dieser Ereignishorizont kommen wir auch noch später darauf, wie der sich zusammenstellt oder wie groß, wie klein der ist, wie das kommt. Dann gibt es das sogenannte No-Hair-Theorem, also keine Haare-Theorem sozusagen. Und das sagt aus, dass ein schwarzes Loch ausschließlich durch seine Masse, Ladung und sein Drehmoment beschrieben wird. Also Schwarze Löcher können, haben eine Masse natürlich, sind Gravitationsobjekte, die haben eine Masse, deswegen sind sie ja so stark oder sie, ist die Gravitation so stark in denen. Und was sie auch haben können, theoretisch, ist, sie können geladen sein, sie können eine Ladung haben und sie können sich drehen und einen Drehmoment haben. Und das No-Hair-Theorem besagt jetzt, dass das die schwarzen Löcher komplett beschreibt, also wo man bei anderen Planeten, wie zum Beispiel der Erde, noch viel mehr andere Dinge hat, die es beschreiben kann, wie zum Beispiel, man kann sagen, okay, da gibt es Bäume, da gibt es Menschen, da gibt es Lebewesen, da gibt es dies, da gibt es das. Ist es beim schwarzen Loch so, dass man sagt, nee, nur das beschreibt diese schwarzen Löcher, nicht mehr. Das führt aber zu einem Problem, und zwar führt es dazu, dass wenn wir jetzt zwei schwarze Löcher zum Beispiel zusammenführen und sich zusammen, dass sie zu einem werden, dann würde es dazu führen, dass sich die Entropie nicht erhöht, weil sich ja wirklich nur diese Einheiten ändern und nicht quasi die Entropie selber, weil das ja eine weitere Größe ist, die dann eben nicht durch schwarze Löcher beschrieben wird oder bei schwarzen Löchern keine Rolle spielt. Deswegen stellt sich die Frage, wie man das lösen kann, und da hat zum Beispiel Stephen Hawking hat da viel dran gearbeitet, und was am Ende rauskommt, ist, dass man das löst, indem sich dabei der Ereignishorizont erweitert. Also die Entropie ist dann proportional zu einer Erweiterung des Ereignishorizonts, und das ist ja eine Fläche. Also der Ereignishorizont ist ja wie die Oberfläche von einer Kugel zu sehen, und das ist ja eine Fläche quasi, die damit dann zunimmt, und die Entropie nimmt dann zu, genauso wie diese Fläche zunimmt. Wenn wir jetzt, also wer mit Entropie nicht so ganz vertraut ist, Entropie ist so eine Art, kann man sich vorstellen, wie eine Art für die Unordentlichkeit von einem System, oder jedes System tut ja, das in einem geordneten Zustand ist, geht ja immer mehr in einen ungeordneten Zustand über. Ungeordnet heißt jetzt nicht in dem Sinne, wie wir vielleicht uns Unordnung vorstellen, so im Sinne von, okay, wenn ich ein aufgeräumtes Zimmer habe und es stehen lasse, dann wird es irgendwann ganz unaufgeräumt sein. Das ist nicht das, was damit gemeint ist, sondern vielmehr, dass einfach alle zugänglichen Zustände für ein System nach und nach auch einfach angenommen werden. Zum Beispiel auch, dass wenn ich einen Eiswürfel in mein Wasser tue, dass der auch, dass das dann schmelzen wird und mehr sich in eine, jeder Mikrozustand, den es da gibt, angenommen werden wird. Und natürlich geht das nicht mehr zurück. Das ist das, was auch den Pfeil der Zeit quasi nach vorne setzt, quasi, dass einfach diese Zustände alle angenommen werden, aber sich natürlich nicht mehr in diesen ursprünglich geordneten Zustand zurückbewegen. Und diese Richtung, dass die Entropie quasi immer größer wird, dass diese Unordnung immer zunimmt, das ist das, was man als Entropie bezeichnet. Und wenn man das jetzt in dem Bild, wie ich es auch genannt habe, wo man von Zuständen sieht, dann sind das ja immer Zustände, die in einem Volumen sind, in entweder in einem Glas, in einer Box, in irgendwas drin, wo sie sich auf ein Volumen ausbreiten. Also auch wenn ich zum Beispiel das klassische Beispiel für auch Zunahme von Entropie ist zum Beispiel, ich habe eine Box mit einer Wand drin, und zum Beispiel in der Wand ist spaltet die Box in quasi zwei Boxen auf sozusagen, und unten ist zum Beispiel ein Gas drin und oben ist nichts drin. Und wenn ich jetzt diese Wand rausziehe, dann ist, ohne dass da jetzt eine Kraft wirkt, wird sich das Gas einfach dadurch, dass die Teilchen sich natürlich auch bewegen und gegenseitig stoßen in dem Gas, wird es nach und nach den gesamten Raum von dieser Box ausfüllen. Das ist auch die Entropie, die dadurch steigt. Und es wird ja dann nicht mehr dazu führen, dass sich das alles wieder auf die kleinere Box einschränkt, sondern das wird dann, sobald das Gas dann in alle Richtungen ausgeströmt ist, wird das auch so bleiben, es sei denn, man wirklich verübt Arbeit an dem System, um das wieder umzukehren. Genau. Und wenn man jetzt sowas hat, da ist ja die Entropie proportional zur Ausbreitung in Volumen. Also hier hat es sich im Volumen ausgebreitet, bei den schwarzen Löchern hat es sich in der Fläche ausgebreitet. Das heißt, während wir es bei uns in einem, eigentlich die Entropie sich in einem dreidimensionalen Bereich ausbreitet, also Volumen, drei Dimensionen, hat es bei den schwarzen Löchern sich in nur zwei Dimensionen ausgebreitet, nämlich nur der einer Fläche. Und das ist interessant, wie der gleiche Sachverhalt sich wie in einer Dimension niedriger auswirkt hier. Und die Frage ist jetzt hier, ob das vielleicht auch allgemeiner gilt. Und die Antwort ist ja, nämlich in dieser, und das ist eben diese holographische Dualität, diese Anti-De Sitter Conformal Field Theory Dualität, dieser Zusammenhang. Und jetzt Anti-De Sitter Conformal Field Theory, das ist jetzt erstmal Begriffe, mit denen man nichts anfängt. Da müssen wir ein bisschen weiter ausholen. Genau, wir haben ja ein bisschen schon geredet über Teilchenphysiktheorien, wie das funktioniert, weil, welche Theorien man hat, dass das Quantenfeldtheorien sind. Quantenfeldtheorien sind im Prinzip, ist die, dadurch, dass man in der Quantenmechanik hat man ja noch die Relativitätstheorie, also erstmal die spezielle Relativitätstheorie ohne Gravitation, die hat man da ja noch nicht berücksichtigt. Und um das zu berücksichtigen, reicht es nicht aus, nur mit einzelnen festen Teilchen, die immer gleich bleiben, zu hantieren, sondern da muss man einfach auch einsehen, dass durch E gleich mc Quadrat Teilchen in Energie und Energie in Teilchen übergehen kann, also dass da einfach Teilchen neu entstehen können oder Teilchen in andere Teilchen zerfallen können und so weiter. Und deswegen redet man hier nicht von Teilchen, sondern man hat das abstrahiert in Felder, quasi Teilchenfelder. Und so kommt man zu diesen Feldtheorien oder Quantenfeldtheorien. Und in diesen Feldtheorien gibt es dann unterschiedliche Symmetriegruppen, die man ausnutzen kann, und diese Symmetriegruppen führen dann auch zu Wechselwirkungen. Also es ist gibt dann zum Beispiel die U1-Symmetriegruppe, das ist einfach eine Symmetrieoperation, die ich an den Gleichungen, die da auftreten, vollführen kann, und wenn ich die lokal mache, dann führt das dazu, dass dann ein Wechselwirkungsterm reinkommt, und der U1-Term, der führt dann zu elektrischer Wechselwirkung, also bewirkt elektromagnetische Wechselwirkung. Man hat dann auch noch weitere dafür gefunden, man hat die SU2 gefunden, die macht dann gemeinsam mit der U1, macht die elektroschwache Wechselwirkung, also radioaktiver Zerfall, und natürlich die elektromagnetische Wechselwirkung, die hat man dabei vereint zu einer gemeinsamen Wechselwirkungsgruppe. Also das sind Gruppen, mathematisch gesehen ist U1, SU2 und so, das sind mathematische Gruppen, und mit denen kann man diese Wechselwirkungen in der Quantenfeldtheorie beschreiben. Und dann gibt es natürlich noch die SU3, und das ist die beschreibt die Wechselwirkung zwischen von der starken Kraft, die wird durch die SU3 beschrieben, und kann man noch tiefer drauf eingehen über Eichsymmetrien und so weiter, werde ich vielleicht an einer anderen Stelle mal machen, aber erstmal ist es wichtig zu verstehen, okay, es gibt diese SU steht für spezielle unitäre Gruppe, also und 2, 3 und so weiter, das sind die jeweilige Dimension von dieser Gruppe, und das kann man, reicht es erstmal zu verstehen, dass man das durch solche Gruppen verstehen, beschreiben kann, und die werden natürlich in Matrizen ausgedrückt, weil es einfach unterschiedliche Dimensionen sind, so ist es, die U1 ist jetzt zum Beispiel nur eine Zahl, also eine eindimensionale Matrix, wenn man möchte. SU2 wäre dann schon eine zweidimensionale Matrix, SU3 eine dreidimensionale Matrix. Wenn ihr mit Matrizen nicht vertraut seid und das für euch nur ein Film aus den 90ern ist, ist auch nicht schlimm. Es ist einfach eine Art, diese Wechselwirkung zu beschreiben. Was man zum Beispiel auch sehen kann, ist dann, okay, man erhält daraus auch die Anzahl der Ladungen, zum Beispiel U1 heißt eine Ladung, positiv und negativ. Also das sind jetzt nicht zwei Ladungen, sondern es ist eigentlich eine Ladung, die in zwei Formen kommen kann. So, bevor es gleich weitergeht, machen wir hier an dieser Stelle eine kurze Pause, wo einfach ein paar Ankündigungen zu machen sind. Ich habe es ja die letzten Episoden auch schon immer wieder erwähnt, einfach mein Buch ist zu erhalten, genau, auf Amazon als E-Book könnt ihr es erwerben. Das Besondere daran ist jetzt, ich habe es in den letzten Monaten auch überarbeitet, und seit jetzt oder seit heute eigentlich, wo ich die Folge zumindest aufnehme, ist die neue Version erhältlich. Da wurden einfach auch von der Formatierung ein paar Anpassungen gemacht und ein paar Fehler, die noch drin waren, ausgemerzt. Deswegen erhaltet ihr, wenn ihr es euch jetzt besorgt, erhaltet ihr die aktuellste Version. Wenn ihr es euch schon gekauft habt, aber noch nicht gelesen habt, dann könnt ihr auch, indem ihr es nochmal runterladet, erhaltet ihr auch die aktualisierte Version. Also da habt ihr auch die neueste Version gleich dabei. Genau, und ich empfehle euch einfach, es zu lesen. Es ist einfach, steckt vieles drin, auch Dinge, die bei Say Faith immer wieder aufkommen, Ideen davon haben. Und das ist alles einfach gepackt in einen spannenden Roman. Es sind auch inzwischen schon einige Bewertungen reingekommen, die auch sehr gut waren. Eine Bewertung ist auch mit Rezension, also mit einem Text, der dazu geschrieben ist. Und da lese ich euch einfach mal kurz den letzten Absatz, das Fazit dessen, der die Rezension geschrieben hat, kurz vor. Insgesamt ist Fremde Gedanken ein packender Roman, der nicht nur Science-Fiction-Fans begeistern wird. Josua Göcking schafft es, die Faszination und die Gefahren der künstlichen Intelligenz in einer spannenden Geschichte zu vereinen. Dieses Buch regt nicht nur zum Nachdenken über die Zukunft der Technologie an, sondern bietet auch eine mitreißende Unterhaltung. Ein absolutes Muss für alle, die sich für das Zusammenspiel von Mensch und Maschine interessieren. Wenn ihr das Buch schon gelesen habt und es euch gefallen hat, dann empfehle ich euch ja auch, setzt eine Bewertung ab, schreibt eine Rezension. Das hilft einfach auch anderen, das Buch zu entdecken. Auch wenn ihr, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wenn ich mir ein Buch raussuche, dann gucke ich auch immer erst in die Bewertung und Rezension an, wie das überhaupt bewertet worden ist. Und deswegen, das hilft einfach auch, um einfach anderen zu helfen, um zu sehen, ob das Buch was für sie ist, ob das Buch zu ihnen passt. Genau, wie ihr in den Podcast-Folgen auch hört, bringe ich auch immer mehr Beispiele aus der Literatur heraus rein, einfach weil es da viele gute Beispiele gibt und weil ich in letzter Zeit wieder da mehr lese, da mehr auch die Klassiker lese und wenn ihr da mehr drüber erfahren wollt oder ihr sagt, hey, die lese ich jetzt nicht so viel, aber würde mich schon mal interessieren, auf Twitter oder X, wie es jetzt heißt, stelle ich da immer so ein bisschen die Zusammenfassung von Büchern, die ich gelesen habe, rein und schreibt da so ein bisschen was dazu, was meine Takeaways davon sind. Deswegen, wenn euch das interessiert, dann schaut gerne da vorbei. Und für das, was ich einfach auch an schriftlichem Material produziere, ist immer gut dabei, auf meinem Substack vorbeizuschauen. Da ist immer noch der Beitrag, den ich für Wort und Wissen geschrieben habe, ist da noch zu lesen. Und da werden auch in kommender Zeit weitere Beiträge zu kommen. Auch ich habe ja einen zweiten Kurzartikel dort geschrieben bei Wort und Wissen, den werde ich da dann auch bald veröffentlichen. Also schaut da immer mal wieder rein oder am besten abonniert mein Substack, dann werdet ihr immer direkt informiert, bekommt auch mein Newsletter und werdet einfach auf dem Laufenden in gehalten, was bei SciFaith so passiert. Genauso ist es dann bei der SU3, also bei der starken Kraft, da hatten wir es ja schon mehrmals, da wird die Ladung in Farben angegeben, rot, grün, blau. Und das sind einfach die drei Farben oder die drei Ladungen, in denen diese Kraft kommt. Da gibt es dann natürlich auch Anti-Rot, Anti-Grün, Anti-Blau, was so was wie das Minus zum Plus bei der elektrischen Kraft ist. Also so funktioniert es bei den Teilchenphysiktheorien. Das ist, müsst ihr nicht alles verstehen, aber so in etwas sind die Theorien aufgebaut. Und was halt interessant ist, ist, dass diese SUN, also jetzt diese spezielle unitäre Gruppe zu beliebiger Dimension, dass die dort verwendet werden und die haben einfach eine interessante Eigenschaft, dass sie, wenn man dieses N sehr groß gehen lässt, groß werden wird, dass sie einfach eine weitere Dimension in diesen Matrizen drin verpacken können. Und das kann man sich zum Beispiel als eine Sache vorstellen, ist, dass man, wenn man ein Teilchen unterschiedlich arrangiert in einer unterschiedlichen Skalierung, zum Beispiel im Kreis von 1 Zentimeter oder auch im Kreis von 10 Zentimetern, dass diese Skalierung einen Unterschied macht in einer Dimension, den Unterschied macht von einer Dimension im Anti-de-Sitter-Raum. Also Anti-de-Sitter-Raum, weiß ich auch nicht genau, wie der Raum funktioniert, also müsst ihr auch nicht verstehen, aber es ist einfach ein anderer Raum und wenn man hier den von dem einen in den anderen Raum quasi übergeht, dann wäre das, was bei der SUN-Theorie für große N nur nur eine Skalierung ist, also etwas, was keine eigene Dimension ist, wäre im Anti-de-Sitter-Raum eine eigene Dimension. Und man kann es, was man dann auch sieht, wir hatten es ja vorhin von Entropie in schwarzen Löchern und da hat Hawking auch eine Temperatur aufgestellt, die auch von der Fläche abhängt und man kann dann einfach sehen, dass die Temperatur in diesen Conformal Field Theorien, also in diesen SUNs, also in diesen, die wir kennen, diese Teilchenphysiktheorien, die wir verwenden, dass eine Temperatur dort das Äquivalent zu einem schwarzen Loch in so einer holographischen Dualität ist. Und somit kann man es so verstehen, dass schwarze Löcher im Anti-de-Sitter-Raum sowas wie ein sehr heißes Gas in unseren Teilchenphysik-Theorien wären. Jetzt können wir denken, okay, das ist ja super interessant. Jetzt ist eigentlich die Beschreibung, die wir quasi für schwarze Löcher haben, ist ja dann eigentlich nur eine höherdimensionale oder eine Dimension niedriger als die Beschreibung, die wir haben. Also wenn wir unsere Theorie so anpassen, dass wir genug Dimensionen berücksichtigen, dann können wir eigentlich schwarze Löcher beschreiben und die Singularität fällt weg und wir können das alles super ausrechnen. Das Problem dabei ist, dass der Anti-de Sitter-Raum ist ein Raum mit negativer Krümmung und der Raum, in dem wir leben, also der Raum, in dem die Raumzeit, die gekrümmte Raumzeit nach der allgemeinen Relativitätstheorie sich abspielt, ist ein Raum, der eben eine positive Krümmung hat, also gerade entgegengesetzt und ist deswegen kein Anti-de Sitter-Raum, sondern ein de Sitter-Raum. Und wenn man dann versucht, das wieder zu arrangieren mit den Feldtheorien, dann wird das ein bisschen komplizierter, wird das ein bisschen schwieriger, aber ist auch deswegen auch Gegenstand der Forschung und auch ist das Ziel quasi, da die Vereinigung zwischen einem de Sitter-Raum und den Feldtheorien zu bekommen. Und das diese Dualität herzustellen und da vielleicht dann auf Lösung zu kommen. Aber das Interessante an diesem ganzen Mechanismus oder an diesem ganzen Konzept ist, dass Quantengravitationstheorien ähnlich sind wie Teilchenphysiktheorien, nur dass sie eine Dimension niedriger liegen. Genau, das ist so das, was man daraus herauslesen kann. Wenn man ein bisschen vertraut ist mit Quantenfeldtheorien auch, aber auch mit allgemeiner Relativitätstheorie, dann sieht man auch, dass da einfach unterschiedliche Ansätze getroffen werden. Also die allgemeine Relativitätstheorie trifft einen geometrischen Ansatz, um einfach die Physik zu beschreiben, indem sie einfach sagt, ja, die Raumzeit ist gekrümmt und die Teilchenphysik geht mehr von einer anderen Seite an die Dinge heran, dass sie mehr so ein, ja, okay, was ist ein Teilchen, Felder und so, dass sie diese Seite beschreibt. Und das beschreibt eigentlich diese Dualität, diese unterschiedlichen Ansätze, die eigentlich das Gleiche beschreiben. Und das Problem ist eigentlich immer noch rauszufinden, wo das genau gleich ist oder wo genau diese Dualität zu wirklich einer Dualität wird, wo es wirklich diesen Überlapp gibt. Und dann kann man sich ja, wenn man das schafft, kann man sich ja entweder entscheiden, okay, welche der beiden Beschreibungen ist einfacher und dann kann man beide Theorien in dieser beschreiben und bekommt somit die lang ersehnte Vereinigung von Gravitation und den anderen Kräften oder einfach dieser Theorie der Quantengravitation. Genau, deswegen, das ist so das, wonach man noch forscht, wonach man sucht. Und genau, ich hoffe, ihr konntet das irgendwie verstehen oder in etwa aufmachen, weil es ist eigentlich super interessant, dass es eben diesen Zusammenhang gibt und dass da auch sehr vielversprechend, dass man da vielleicht auch dahinter irgendwo das finden kann, wie das genau zusammenhängt, nicht nur mit einem Anti-de Sitter-Raum, in dem wir nicht leben, sondern wirklich mit dem de Sitter-Raum, in dem wir leben. Genau, von der geistlichen Deutung, finde ich, zeigt es halt einfach auch, dass es zeigt wieder mal mehr, dass es auch in der Mathematik oder in der mathematischen Beschreibung von physikalischen Theorien schon unterschiedliche Beschreibungen gibt, unterschiedliche Möglichkeiten, diese zu beschreiben, sogar ganz unterschiedlich in ihrer Dimensionalität schon, wie man eigentlich den gleichen Sachverhalt beschreiben kann, der auch auf unterschiedlichen Ebenen zu Theorien, zu Problemen kommen kann. Also allgemeine Relativitätstheorie ist mehr in einem geometrischen Ansatz leichter zu beschreiben und Teilchenphysik ist mehr in dem Ansatz, wie man der SUN-Theorien und so weiter zu beschreiben. Also da gibt es diese unterschiedlichen Ansätze, die auf der einen Seite ist das andere einfacher, auf der anderen Seite ist das einfacher, aber es sind unterschiedliche Beschreibungen, genau, die auch zeigen, dass das auch in der Deutung von Theorien dann es unterschiedliche Beschreibungen gibt, die unterschiedlich auch effektiv sind und natürlich ist das Ziel, die Beschreibung zu bekommen, die am einfachsten ist, am effektivsten ist und wo man dann vielleicht auch davon ausgehen kann, dass die vielleicht auch die richtige oder die wahre Beschreibung ist. Und was auch interessant ist, ist, dass diese niedrigere, dass man mit diesen, in diesem Konzept oder in diesem Sachverhalt mit diesen niedrigeren, von den niedrigeren Dimensionen aus die höheren zwar fast beschreiben kann, aber halt nicht ganz oder einfach etwas noch fehlt und oder es einfach umgekehrt ist, wie dieser Anti-de Sitter-Raum ist, einfach der umgekehrte Raum ist, von dem man es dann aus betrachtet. Und ich glaube, das ist auch ein Bild darauf, dass vieles im Übernatürlichen können wir vielleicht durch natürliche Dinge erklären, aber man bekommt einfach nicht das volle Bild oder man bekommt manchmal sogar ein fast entgegengesetztes Bild. Und ich glaube, so ist es einfach auch. Und da gehen auch die nächsten Folgen auch ein bisschen drauf ein, so ein bisschen, dass es einfach, ich glaube, es reicht nicht aus, einfach nur die ganze Welt nur im Kontext der Wissenschaft zu sehen, sondern es geht auch, muss auch noch tiefer gehen. Man muss tiefer auf das auch auf das, wo es über dem Natürlichen liegt, wo es über dem Materiellen liegt, hineingehen, was es natürlich durchaus gibt und wo man auch sich nach ausstrecken kann. Und genau das wollen wir auch in diesem Podcast auch zeigen, dass es eben nicht nur die Sci-Komponente gibt, die Science-Komponente, sondern auch die Faith-Komponente, die Glaubenskomponente. Und dass es einfach über die Wissenschaft hinaus auch wirklich noch mehr gibt und noch mehr zu entdecken gibt. Und dass auch die Wissenschaft selbst so weit begrenzt ist, soweit man nicht in das Tiefere auch hinein einsteigt. Genau, so viel zur Deutung. Ich hoffe, ihr konntet das Ganze auch irgendwo verstehen, die holographische Dualität verstehen. Ich werde da dann auch weiter noch einsteigen in kommenden Folgen. Und ich glaube, das geht dann auch nahtlos über in einfach auch eine Behandlung von Stringtheorie und dem, was da dahinter liegt. Das sind super interessante Themen und da dürft ihr echt gespannt sein, was da noch kommt. Damit sind wir am Ende der heutigen Folge des Sci-Faith-Podcasts angekommen. Ich hoffe, es war interessant und hat euch gefallen. Wenn Fragen offen geblieben sind oder ihr sonstige Anregungen habt, dann zögert bitte nicht, mir über das Kontaktformular auf meiner Webseite sci-faith.de eine Nachricht zukommen zu lassen. Wenn ihr den Podcast zum ersten Mal hört, dann möchte ich euch einfach mit dem Format, in dem er gestaltet ist, vertraut machen. Und zwar gibt es immer eine lange Episode, in der alle vier kommenden Folgen bereits in einem Stück drin enthalten sind. Das ist einfach für Zuhörer, die gerne Langformat von einem Podcast haben, die gerne es am Stück hören möchten. Die können dann gleich die nächsten vier Folgen am Stück durchhören. Hängt oft auch in gewisser Weise zusammen, die Folgen. Und dann gibt es die kürzeren Folgen, die in jeder Woche erscheinen und das sind einfach aus diesen vier Folgen am Stück ist das eine einzelne Folge, die dort gehört hat wird. Also wenn du sagst, ich höre die lieber in Kurzformat, dann greife lieber zu dem. Wenn du sagst, hey, Langformat ist für mich okay, weil ich habe einen langen Arbeitsweg oder wo du auch deinen Podcast hörst, dann empfiehlt es sich, diese zu nehmen. Dann hast du auch schon, bevor die Folgen dann ausgerollt werden, hast du sie schon alle gehört und bist eigentlich direkt up to date. Beachte bitte auch, dass das ein unabhängiger Podcast ist. Das heißt, er wird von mir allein produziert, Marketing, alles wird von mir alleine gemacht. Deswegen bin ich da auf eure Unterstützung angewiesen. Also wenn dir der Podcast gefällt, du gerne reinhörst, du ein Abonnent bist und einfach Spaß dran hast, ihn zu hören, dann freue ich mich, wenn du ihm eine gute Bewertung gibst, 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts oder Spotify. Wenn du die Zeit hast, nimm dir bitte auch die Zeit und schreib eine Bewertung dazu. Das hilft einfach auch anderen Hörern, auf den Podcast aufmerksam zu werden. Und natürlich kannst du mich auch auf andere Weise unterstützen, zum Beispiel kannst du meinen Blog lesen, meinen Newsletter abonnieren, wo du einfach auch viel Material findest, was nicht alles im Podcast enthalten ist. In meinen Büchern gehen auch viel in eine andere Richtung, mein Roman zum Beispiel, da hast du auch viel andere Unterhaltung, die natürlich aber auch einen Bezug zur Wissenschaft hat. Also da kannst du mich drin unterstützen und natürlich einfach, indem du immer weiter fleißig den Podcast hörst und ihn weiterempfiehlst. Vielen Dank dafür und jetzt freue ich mich schon drauf, wenn du nächstes Mal wieder reinhörst.